Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Den Predigtext am heutigen Sonntag hören wir aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesu aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter zu Jesu, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jedem gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Hochzeit feiert jeder gern. Und ich bin mir sicher, dass jeder hier in der Kirche eine Hochzeit schon erlebt hat. Sei es die eigene und vielleicht auch schon die der eigenen Kinder. Und ich kenne auch schon Großeltern, die haben die Hochzeit im Sinn oder auch schon erlebt von den Enkelkindern. Darum freuen wir uns, dass Gottes Wort uns heute mitnimmt zu einer Hochzeitsfeier. Sie findet in Kana statt, in Galiläa, in der Nähe von Nazareth, wo Maria mit ihrem ältesten Sohn Jesus und ihren anderen Kindern lebt. Und wie es Brauch ist, lädt das Brautpaar alle Verwandten, Nachbarn, Freunde zu dem Freudenfest ein. Eine ganze Woche lang wird gefeiert, hunderte von Gästen kommen, wünschen Segen, reden, lachen, singen, essen und trinken und freuen sich über das hochzeitliche Beisammensein. So weit, so gut, da hat sich ja bis heute nicht viel verändert, aber statt einer Woche beschränkt sich das meistens aufs Wochenende. Und da passiert auf einmal die Panne, die für den Bräutigam äußerst peinlich ist, egal was auf der Hochzeit passiert. Ob das Essen vielleicht falsch oder nicht ganz gut schmeckt oder zu spät kommt oder egal was passiert, es geht immer aufs Brautpaar zurück. Eigenartigerweise, die müssen gar keine Schuld haben, aber sie sind verantwortlich. Ja, diese Panne, die jetzt passiert, die geht natürlich auf den Bräutigam zurück und es ist für ihn sehr peinlich. Der Wein ist alle, eine Hochzeit ohne Wein, unvorstellbar. Heute würde man sagen, das ist ein klassischer No-Go. Der Gastgeber, der Bräutigam, aber hat Glück. Jesus hilft ihm aus der Klemme. Verwandelt das Wasser in den Krügen in Wein, circa ungefähr 600 Liter bester Wein. Fast jeder kennt diese Geschichte aus der Bibel. Schon im Religionsunterricht in den ersten Klassen hat mich diese Geschichte auch fasziniert. Ich habe mir mal überlegt, wie hat denn jetzt das der Jesus gemacht, Wasser zu Wein? Da wird man daran erinnert an die Geschichte der Gebrüder Grimm, an Rumpelstilzchen, wo die Müllerstochter Stroh zu Goldspinn gesponnen hat und die Geschichte kennen wir ja alle. Aber ist natürlich nicht damit zu vergleichen. Das sind natürlich aber so Parallelen, wenn man im Weltlichen denkt. Ja, die Geschichte, jeder kennt diese Geschichte aus der Bibel. Es ist eine von diesen Wundergeschichten von Jesus, von denen es in Evangelien viele gibt. Und schöne Geschichten, die hören wir ja alle in der Regel sehr gerne. Und wenn es noch ein Happy End dazu gibt, sind wir zufrieden und es belastet uns nichts. Doch worum geht es hier eigentlich genau? Wenn wir in den Text einsteigen, dann müssen wir fast jedes Wort auf die Waage legen oder jeden Satz genau untersuchen, was da drin steht. Es bildet quasi die Basis unseres christlichen Glaubens. Geht es nur darum, zu zeigen, dass Jesus Wunder tun kann? Oder geht es vielleicht um weit mehr als das? Und nur eins will aber nicht so recht in das schöne Bild passen. Denn wenn wir die Geschichte von Anfang an genau lesen, stellen wir fest, dass sich Jesus zunächst gar nicht offenbaren wollte. Ja, dass er sich geradezu weigerte einzugreifen. Sehen wir auf den Dialog mit seiner Mutter, sie, die gesehen hatte, dass der Wein ausgeht und die wusste, wer Jesus war und was er vermochte, spricht ihn an. Sie haben keinen Wein mehr. Die ungesagte Botschaft dahinter lautet, jetzt mach doch mal was, wie halt Mütter so sind. Ja? Sie kannte ja Jesus, sie wusste, was er kann. Doch was antwortet ihr Sohn darauf? Dieser Jesus, den wir doch als liebevoll und als allen Menschen uns zugewandt kennen, was geht's dich an, Frau? Was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus weist sie deutlich zurück. In Luthers Übersetzung klingt es schon schroff. Im griechischen Originaltext klingt es noch liebloser. Dort heißt es, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Wenn wir mit unserer Mutter so reden würden, dann hätte es gleich ein Watscher gegeben oder an die Ohren wäre man gezogen. Weil so geht man mit seiner Mutter nicht um. Aber hier hat es einen ganz anderen Sinn. Erinnert sei hier auch an das Matthäus-Evangelium, im 16. Kapitel bei der ersten Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung. Als Petrus Jesus davor bewahren wollte, drehte sich Jesus zu Petrus um mit der Ansprache, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Wir erfahren hier Jesus, wie er ganz klare Kante zieht. Warum redet Jesus in diesem Ton zu Menschen, die er gut kennt und auch liebt? Wir werden es noch erfahren. Zurück zur Hochzeit. Weder Maria noch das Problem, das sie anspricht, scheinen Jesus zunächst zu interessieren. Doch Jesus fügt seiner Abweisung eine interessante Anmerkung noch hinzu, die für das Verständnis seiner Reaktion sehr wichtig ist. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was meint er damit? Wollte er Maria damit auf später vertrösten, auf später am Tag? Meinte er es im wörtlichen Sinne, also zum Beispiel, Maria, jetzt ist die dritte Stunde, der Wein reicht noch bis mindestens zur siebten, dann werde ich schon eingreifen, sag's mir nochmal Bescheid. Meinte er es so? Nein, wohl kaum. Wenn man das Johannesevangelium aufmerksam liest, fällt auf, dass der Evangelist diesen Begriff öfter gebraucht, dass Jesus öfter von seiner Stunde redet, die kommt oder später dann gekommen ist. Wenn Jesus von seiner Stunde redet, meint er damit die Zeit, in der sich sein göttlicher Auftrag erfüllt. Der Auftrag, nach Jerusalem zu gehen, um am Kreuz das Leid und die Schuld aller Menschen auf sich zu nehmen und durch sein Sterben die Menschheit zu erlösen und der Auftrag, dem Tode die Macht zu nehmen und in der Auferstehung die Herrlichkeit Gottes in Kraft zu offenbaren. Und diese Stunde Jesu war am Tag der Hochzeit zu Kana noch nicht gekommen. Als Maria ihren Sohn auf den fehlenden Wein ansprach, stand er erst ganz am Anfang dieses schweren Weges, den er gehen sollte. Erinnern wir uns, das fing schon an, als er geboren wurde, die Flucht nach Ägypten. Wir erfahren immer wieder, dass der Teufel sehr nahe an Jesus war. Er wollte ihn von seinem Weg abbringen und das hat sich dann weiter, konnten wir das weiter erleben in der Wüste, wo er 40 Tage sich prüfte und mit Gott sprach und der Teufel ihm sein Angebot machte, das er natürlich ablehnte. Und wir kennen immer wieder, wie Jesus gefordert worden ist. Im Neuen Testament taucht es immer wieder auf, als sie ihn prüfen wollten. Und im Garten Gethsemane erleben wir, wie Jesus, da war der Teufel auch dabei, er hat gesagt, Jesus, musst du nicht machen. Das, was auf dich zukommt, das Du kannst es einfacher haben. Er wurde ständig versucht, deswegen musste Jesus klare Kante zeigen. Und das erfahren wir hier auch in der Hochzeit zu Kana, wie er mit seiner Mutter redet, wie er mit anderen Menschen redet. Vielleicht reagierte Jesus deshalb so schroff auf seine Mutter, weil im Vergleich zu dem Großen, was vor ihm lag, dieses Weinproblem nun wirklich uninteressant war. Jesus war nicht für solche Kleinigkeiten von Gott gesandt, nicht um punktuell Heilung zu bringen oder im Bedarfsfall Probleme zu lösen. Nein, hier geht es um etwas ganz Großes und Entscheidendes. Jesus will uns darauf hinführen, dass Jesus Christus von Gott gesandt war, um das Ganze zu heilen, die ganze Menschheit zu heilen, um alles zu überwinden, was uns Geschöpfe von unserem Schöpfer trennt, was uns wirklich alles bis hin zu unserer Endlichkeit und uns wieder zu vereinen, zu versöhnen mit unserem himmlischen Vater, der uns zugleich auch Mutter ist. Das ist das, was Jesus von seinem Vater mitbekommen hat. Das ganz Große. Warum Jesus sich dann schließlich doch des Weinproblems annahm und die Wasserkrüge füllen ließ, wissen wir nicht. Vielleicht lag das im Glauben an seiner Mutter, die seine Abweisung zwar hörte, hat nichts gesagt. Maria hat nichts gesagt. Dann aber zu den Dienern sprach, was immer er euch sagt, das tut. Sie vertraute auf seine Barmherzigkeit. In Jesu Worte an seine Mutter, meine Stunde ist noch nicht gekommen, macht Jesus seiner Mutter deutlich, ich helfe dann, wenn ich es will, nach dem Zeitplan meines himmlischen Vaters. Seine Mutter musste das lernen, ebenso wie wir heute noch Geduld lernen müssen, wenn wir zu Jesus beten. Er hilft nicht immer prompt, sondern wir müssen seine Zeit abwarten. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, das sagt er uns auch heute noch immer wieder, wenn wir unsere ganzen Probleme bei ihm abladen, für andere Menschen beten, die krank sind und dann feststellen müssen, dass nichts passiert. Da guckt manche Leute schon auf die Uhr, ja, jetzt wird es aber langsam Zeit. So funktioniert das nicht. Aber einmal hat er gesagt, jetzt ist meine Stunde da. Im hohen priesterlichen Gebet heißt es, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Das war kurz vor seiner Gefangennahme und seinem Tod am Kreuz. Da wusste er, jetzt kommt meine Stunde. Auf das hat er auch hingelebt und hingearbeitet. Zurück zum Geschehen der Hochzeit. Da erleben wir, wie Wasser zu Wein wurde. Jesus setzte ein Zeichen, es war das erste Zeichen von vielen, welches deutlich macht, dass bei Gott nichts unmöglich ist und er alles vermag. Bis zum Rand hatte Jesus die Steinkrüge füllen lassen. Und es ist, als wollte er uns damit zeigen, dass er unser guter Hirte ist. Wie heißt es doch im Psalm 23, Vers 5 vom guten Hirten? Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und schließlich haben auch die beiden Flüssigkeiten, Wasser und Wein, eine ganz große Bedeutung in den Zeichen, die Jesus tat. Sie stehen für die beiden Sakramente, Taufe und Abendmahl, mit denen uns Christus seine Erlösung offenbart. Weil aber der Wein im Abendmahl zugleich das Blut Christi ist, wir hören es immer wieder, wenn Abendmahl ist, Christi Blut für uns vergossen. So ist auch hier der Zusammenhang von Wasser und Blut angedeutet. Wasser und Blut kamen aus Jesus Seite, als er am Kreuz gestorben war und ein römischer Soldat ihn mit einer Lanze aufschlitzte. Im ersten Johannesbrief heißt es in diesem Zusammenhang, dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Der Apostel und Evangelist Johannes hat die Verwandlung von Wasser in Wein bewusst nicht ein Wunder genannt, sondern ein Zeichen. Und Jesus setzte Zeichen, das Wasser wurde zu Wein. Es war das erste Zeichen von vielen, die folgten, um deutlich zu machen, dass bei Gott nichts unmöglich ist und er alles vermag. Die Zeichen, die uns Jesus gibt, dienen dazu, unseren Glauben zu stärken, unser Vertrauen, dass Gott da ist und Interesse an uns hat. Deshalb sind sie für uns so wichtig. Und solche Zeichen der Stärkung gibt es auch heute noch. Wenn auch oft leider nicht so spektakulär wie das Weinwunder in Kana. Doch Gott hat nie aufgehört, sich uns zu offenbaren, seine Herrlichkeit und dieser Welt leuchten zu lassen. Doch wir nehmen uns oft nicht die Zeit, diese zu erkennen. Denn dazu brauchen wir einen Moment der Stille und ein offenes Herz. Dazu brauchen wir die Neugier und das Staunen eines Kindes. Doch ich bin sicher, wenn wir uns aufmachen, nach Zeichen Gottes in unserem Leben und um uns herum zu suchen, werden wir fündig. Vielleicht hat Gott das gerade gestern erst für jemanden von uns getan und wir haben es nicht einmal gemerkt. Oft merken wir vieles nicht, wo wir Bewahrung erfahren. Oh, da habe ich auch wieder Glück gehabt. Heißt es ja oft. Aber meistens steckt da noch viel mehr dahinter. Möge Gott uns in diesem Fall mit der Nase darauf stoßen, damit wir uns darüber freuen und Dank sagen können, damit unser Glaube neue Kraft erfährt und damit wir verstehen, wie lebendig unser Gott ist, der dreieinige Gott, der uns in Christus Heil und Heilung geschenkt hat. Amen.